So, wir haben heute Pfingstsonntag. Was feiern wir da eigentlich? An was erinnert man sich eigentlich? Warum haben wir diesen Feiertag? Da will ich heute auf einen Aspekt eingehen, euch einen Aspekt, sicherlich von vielen, die es zu Pfingsten gibt, aber einen rauspicken und euch den aufzeigen und darin dann auch den Heilsplan Gottes aufzeigen, wie Gott den Menschen begegnen will. Anhand dieses einen Aspekts der Bedeutung von Pfingsten. Ich will noch beten, dass Gott auch dazu Gelingen gibt. Wir haben es gerade gesungen, dass du ein Gott bist, der redet durch sein Wort. Und das tu du jetzt bitte. Herr, erleuchte du bitte unsere Augen des Herzens, dass wir uns darüber freuen, von dem, was wir jetzt hören und lesen in deinem Wort. Und schenk da Veränderung. Danke dir. Gibst du bitte aber auch wirklich, dass ja, zu deiner Gemeinde, zu deinem Tempel noch viele dazukommen dürfen. Auch jetzt durch diese Predigt. Danke. Amen. Bei Pfingsten geht es ja speziell um den Heiligen Geist. Er kam auf die Jünger. Wir haben es gerade schon mal gehört. Ich lese uns nur noch mal die ersten vier Verse aus Apostelgeschichte 2, wo das berichtet wird, wo es heißt, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle, also die Jünger, an einem Ort beisammen und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Also der Heilige Geist, der kam hier auf diese Jünger. Aber die Frage, was ist da passiert? Was hat er da gemacht? Weil es ist ja jetzt nicht so, dass der Heilige Geist irgendwie zum ersten Mal überhaupt kam in diese Welt. Ja, der Heilige Geist ist ja schon immer da. Er tritt ja nicht zum ersten Mal in Erscheinung. Ja, ich denke, ist ja jedem geläufig. Was ist gleich, sagen wir mal so, der zweite Satz in der Bibel? 1. Mose 1, Vers 2 heißt es, bei der Schöpfung, und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Also der Heilige Geist war schon immer auch in dieser Welt. Ja, er kam jetzt nicht zum ersten Mal in diese Welt. Und es ist auch nicht so, dass jetzt Menschen zum ersten Mal mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Auch das war schon immer da. Ja, schauen wir mal. Einfach in 2. Mose, in Kapitel 35, wo wir das zum Beispiel lesen, wie noch an vielen anderen Stellen. 2. Mose 35, Vers 31 und 32. Da heißt es von dem Bezalel, 2. Mose 35, ab Vers 30. Darauf sagte Mose zu den Söhnen Israel, seht, der Herr hat Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamm Juda mit Namen berufen und ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Kunstfertigkeit, Verstand und Können und für jedes Kunsthandwerk. Und dann wird erklärt, für was er ihn dafür berufen hat. Ja, der Bezalel wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt, dass er alles ausführen kann, um die Stiftshütte zu bauen. Dafür hat Gott ihm die Fähigkeit gegeben. Gehen wir nochmal weiter. In 4. Mose 27 wird dann aber nicht nur gesagt, dass Menschen mit dem Heiligen Geist schon immer erfüllt waren, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen, sondern 4. Mose 27, Vers 18 heißt es, der Herr sprach zu Mose, nimm dir Josua, den Sohn des Nun, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hand auf ihn. Also auch damals schon, ja, weit vor Pfingsten, waren schon Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt. Der Heilige Geist war in ihnen. Ja. Der Josua hatte den Heiligen Geist, ich sag's mal so, wie du und ich. Der Heilige Geist, der ist nicht irgendwann erst gekommen auf Gläubige. Nein, wenn jemand gläubig war, egal ob vor oder nach Pfingsten, dann hatte er schon immer den Heiligen Geist. Ja, es geht gar nicht anders, dass Menschen gläubig sind als ohne den Heiligen Geist. Ja, die damals vor Pfingsten waren nicht irgendwie besser im Glauben, dass die ohne den Heiligen Geist hätten glauben können. Ja, und wir sind es halt heute nicht mehr, deswegen brauchen wir den Heiligen Geist, weil wir es sonst nicht schaffen. Das ist schon richtig, aber bei denen damals war es nicht anders. Die hatten genauso, wenn sie gläubig waren, den Heiligen Geist, unter anderem der Josua. Aber gibt es auch noch viele, viele weitere Beispiele. Ich schlage auch noch eins auf aus dem Neuen Testament, wo es aber um die Leute aus dem Alten Testament ging. 1. Petrus 1, die Verse 10 und 11. Da heißt es, wo es um die Rettung in Jesus geht. Im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder was für eine Zeit der Geist Christi, und jetzt kommt's, der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach ihnen vorher bezeugte. Ja, also da lesen wir von vielen, vielen Propheten, in denen genauso der Heilige Geist war. Nicht nur auf ihnen, um irgendwo die Aufgabe zu erfüllen, ja, so, das gab es auch. Ja, auch auf Ungläubigen war teilweise der Heilige Geist, um sie für eine spezielle Aufgabe auszurüsten. Ja, so hatte zum Beispiel auch der Saul, der König Saul, auf ihm war der Heilige Geist, obwohl er kein Gläubiger war. Aber um die Aufgabe des Königs erfüllen zu können, auf ihm war auch der Geist. Aber auch wirklich in ihnen, wie bei dir und mir, wenn du ein Kind Gottes bist. Ja, der Heilige Geist war also schon immer am Werk, nicht erst seit Pfingsten. Er war auch schon immer in den Gläubigen, nicht erst seit Pfingsten. Das ist also nicht das, was da jetzt an Pfingsten passiert ist, zum ersten Mal. Jetzt wurde an Pfingsten auch nicht die Gemeinde gegründet. Ja, auch wenn man das danach quasi von der Gemeinde lesen und so weiter, so manchmal Pfingsten, der Geburtstag der Gemeinde, ist jetzt sicherlich auch nicht ganz falsch, aber man darf sich nicht vorstellen, ab Pfingsten gibt es die Gemeinde, davor gab es keine. So ist es auch nicht. Die Gemeinde Gottes, die gab es schon immer. Ja, es gab ja schon immer Gläubige, in denen der Heilige Geist war. Und die waren zu Zeiten des Alten Testaments vor allem aus dem Volk Israel. Aber jetzt gab es im Volk Israel sehr viele Ungläubige und einige Gläubige, die zusammen waren, so das irdische Volk Gottes. Aber diese einigen Gläubigen, die waren, ich sag mal so, nenne ich es mal einfach, die Gemeinde innerhalb des Volkes Gottes. Ja, sie waren das wahre Volk Gottes, dort, wo Gott schon immer in ihnen auch gewohnt hat. Die anderen haben trotzdem zum irdischen Volk Israel gehört, auch wenn sie ungläubig waren. Aber in ihnen hat nicht der Heilige Geist gewohnt. In den Gläubigen, in der wahren Gemeinde hat schon immer der Heilige Geist gewohnt. Aber diese Gemeinde gab es dann quasi, ich sag's mal auch, schon immer. Also auch die Gemeinde wurde in dem Sinne nicht zum ersten Mal gegründet und zumindest in diesem Sinne war das nicht der Geburtstag. Was ist dann also die Bedeutung von Pfingsten? Was ist da passiert? Wie gesagt, ich kann nicht auf alles eingehen, aber ich will es euch an einem Beispiel, an einer Thematik zeigen, nämlich dem Tempel. Pfingsten hat ganz viel mit dem Tempel zu tun. Ja, der Tempel ist sowas, was sich durch die ganze Bibel hinzieht. Ja, so ein Motiv, das in der ganzen Bibel vorkommt. Da gibt es viele solcher Dinge, die sich wirklich von ganz vorne bis nach ganz hinten durchziehen. Und eins ist der Tempel. Ja, der Tempel ist das, wo Gottes Gegenwart wohnt, wo man Gott begegnen kann, der Begegnungsort mit Gott. Und ich will jetzt so einen heilsgeschichtlichen Gang durch die Bibel machen, euch von vorne bis hinten aufzeigen, ja, so die Bedeutung des Tempels, und dann kommen wir auch der Bedeutung von Pfingsten auf die Spur. Wo lesen wir zum ersten Mal vom Tempel? Ganz am Anfang, im Garten Eden. Der Garten Eden ist der erste Tempel, der uns in der Bibel beschrieben wird. Kein Gebäude aus Steinen oder aus irgendwas anderem, aber der Ort, in dem Gott war, wo man Gott begegnen konnte. Und ich sag's mal, so der irdische Urtyp des Tempels überhaupt in der Bibel. Deswegen, wenn man dann später von der Stiftshütte oder auch von dem Steintempel liest, wird man ganz viele Dinge finden, die es auch schon im Garten Eden gab. Ja, ganz viele von den Motiven, ja, die so machen sollten, unter anderem der Bezalel, ja, die sollten ja ganz viel mit ganz viel Kunstfertigkeit, ja, das war ein richtiger Künstler, ja, sollte der das ja schön verzieren und so weiter. Ganz viele Dinge, die uns hier schon im Garten Eden begegnen. Sag mal, das später, das waren eigentlich gartenähnliche Tempel, auch wenn sie aus Stein war und oder in der Stiftshütte, ja, und oft vielleicht auch in der Wüste, wo es vielleicht nicht viel Garten im Sinne von so einem Garten gab, wie es bei euch vielleicht daheim aussieht. Aber die ganzen Verzierungen und Muster und auf was es hinweist, sehr gartenähnlich. Könnt ihr gerne mal studieren, gibt da auch ein schönes Buch dazu, das ich euch empfehlen kann. Ja, wen es interessiert, einfach gerne melden. Der Garten Eden, in den Gott den Menschen setzte, als er die ersten beiden Menschen geschaffen hatte, war der erste Tempel. Hier war Gott. In diesem Garten konnte man Gott speziell begegnen. Ja, Adam und Eva, sie waren mit Gott zusammen. Es war der Ort der Gegenwart Gottes. Wer war Priester in diesem Garten, in diesem Tempel? Adam. Adam war der erste Priester, den es in diesem ersten irdischen Tempel gab. Ja, ich lese euch mal 1. Mose 2, Vers 15. Da heißt es: Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Habt ihr irgendwas von einem Priester gelesen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich denkt ihr, was erzählt er jetzt von einem Priester? Dieses Wort hier, was hier heißt, ja, dass Gott den Adam genommen hat und zu ihm gesagt hat, du sollst diesen Garten Eden bebauen und bewahren. Dieses Wort für bebauen, ja, also dieses Tätigkeitswort, ist nachher im 3. Mose immer dieses Wort, wenn es um die Tätigkeit der Priester geht. Ja, wenn eine kultische Tätigkeit der Priester beschrieben wird im 3. Buch Mose, dann wird dieses hebräische Wort benutzt, das hier mit bebauen übersetzt wurde. Ja. Adam sollte diesen Garten kultivieren, ihn bebauen. Er sollte sich darum kümmern und war somit in diesem Garten der erste Priester. So wie nachher diejenigen in der Stiftshütte das waren, für die das gleiche Wort dann auch benutzt wird. Was hat aber dieser Priester gemacht? Ja, jetzt in Kurzform. Er hat Gott verworfen, hat gegen Gott rebelliert, gesündigt und musste aus seiner Gegenwart weg. Und er hatte keinen Zugang mehr zu Gott. Er hatte keinen Zugang mehr zum Garten Eden. Adam und Eva mussten gehen aus diesem ersten Tempel. Und damit kommen wir dann zum zweiten Tempel, wenn wir auch geschichtlich einen großen Sprung machen. Gott hat die Menschheit trotzdem nicht komplett verworfen, sondern er hat sich welche ausgesucht, in denen er wohnen wollte, und will das dann der Welt auch anhand eines Volkes zeigen, das er dafür ausgesucht hat, nämlich das Volk Israel. Er sucht sich ein Volk aus, unter dem er wohnen will, und durch dieses Volk will er sich dann der Welt auch zeigen, dass er hier eben ist. Und er befreit dieses Volk aus der Sklaverei durch den Mose und sagt dann zu diesem Mose: Bau dir einen Tempel. Und zwar einen mobilen Tempel, einen, den ihr mitnehmen könnt, weil ihr seid noch unterwegs. Ihr seid noch nicht am Ziel angekommen. Und Mose soll die Stiftshütte bauen. Jetzt, was war so die Vorlage, nach der Mose gebaut hat? Was war der Plan? Mose hat nicht einfach nur irgendwie losgelegt, ja, wie wenn man vielleicht meint, ja, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen kreativ, ich fange jetzt mal an, ein Haus zu bauen oder ein Zelt aufzubauen zum ersten Mal, das ich noch nie ausgepackt habe, und Bedienungsanleitung brauche ich nicht. Ja, und dann sieht es, wenn man es gut kann, gut aus, oder vielleicht auch aus Kraut und Rüben. So hat es der Mose nicht gemacht, er hatte einen Plan. Er hatte wirklich den Plan eines Architekten bekommen, der dann auch 5-mal von jeglichem Amt genehmigt war und auf jeden Fall gepasst hat. Und zwar kam dieser Plan direkt aus dem Himmel. 2. Mose 25, Vers 9, sagt uns Gott, woher Mose diesen Plan hatte. 2. Mose 25, Vers 9, sagt Gott zu Mose: Nach allem, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollst du es machen. Gott hat gesagt: Mose, ich zeige dir das Urbild von dieser Stiftshütte, von diesem mobilen Tempel, den du machen sollst. Er hat ihm quasi das Eigentliche gezeigt und Mose hat es nur nachgebaut. Und nicht nur die Stiftshütte, sondern auch all diese Gerätschaften und so weiter, die da innen drin waren, die hat Mose dann nachbauen sollen. Mose durfte in den Himmel reinschauen. Wir lesen es dann auch nochmal an einer anderen Stelle. Er durfte in den Himmel reinschauen und hat dort den eigentlichen Tempel gesehen, den himmlischen Tempel, und hat den dann irdisch nachgebaut. Was hat er dort gesehen? Was steht dort für ein Tempel? Beziehungsweise steht im Himmel überhaupt ein Tempel? Habt ihr schon mal von einem Tempel im Himmel gelesen? Mal ganz kurz, gehen wir mal auf eine der letzten Seiten der Bibel, Offenbarung 21, Vers 22. Heißt es: Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Hier steht jetzt: Im Himmel ist gar kein Tempel. Aber was oder wer ist der Tempel? Gott selbst, das Lamm, Jesus Christus, er ist der Tempel, den es im Himmel gibt. Und ihn hat Mose damals sehen dürfen. Mose sah Jesus Christus als den Tempel und auch als der Priester und auch als das Opfer selbst. Ja, Jesus Christus, der alles ist an diesem Ort im Himmlischen. Ja, er ist nicht nur der Ort, also der Tempel, er ist auch der Priester da drin. Und er ist nicht nur der Priester, er ist gleichzeitig auch das Opfer, das der Priester bringt. Er ist alles. Mose hat Jesus in all seiner Pracht gesehen. Er hat das Evangelium gesehen. Er hat die Erlösung gesehen. Und Gott hat ihm gesagt, und das baue du für diese irdische Welt als mobilen Tempel nach. Von dem her, das Vorbild für die Stiftshütte ist Jesus Christus. Und deswegen deutet auch all das in der Stiftshütte auf ihn hin. Mose hat letztlich den Herrn Jesus nachgebaut. Und dann heißt es in Kapitel 40 von 2. Mose, dass er dann fertig war, 2. Mose 40, Vers 16 steht, und Mose handelte ganz, wie ihm der Herr geboten hatte. So handelte er. Er hat es ganz genau so gemacht. Und nachdem er es dann so gemacht hatte, heißt es in Vers 34, da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Als alles fertig war, hat Gott dieses Zelt als seine Wohnung, als seinen Tempel damals erfüllt. Wie sah das aus, als Gott das erfüllt hat? Ja, das ist hier in 2. Mose nur eine Zusammenfassung. Ja, ich sag mal so, wirklich passiert ist es dann zur Zeit von 3. Mose. Und zwar steht es in 3. Mose 9, einfach ein bisschen ausführlicher, wie es passiert ist. Ich lese uns 3. Mose 9, Vers 22 bis 24. Da heißt es, und Aaron erhob seine Hände zum Volk hin und segnete sie, und er stieg herab nach der Opferung des Sündopfers und des Brandopfers und des Heilsopfers. Und Mose und Aaron gingen hinein in das Zelt der Begegnung, und als sie herauskamen, segneten sie das Volk. Und jetzt kommt's. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn dem ganzen Volk, und Feuer ging vom Herrn aus, und er verzehrte den Altar und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und die Fettstücke. Als das ganze Volk es sah, da jauchzten sie und fielen auf ihr Angesicht. Also, als Gott jetzt hier Wohnung nahm, kam er mit Feuer und hat auch ja, im Feuer das Ganze jetzt in Besitz genommen, dort speziell auch Wohnung genommen. Wir sehen auch dann später immer wieder, dass dieses Feuer ein Zeichen des Heiligen Geistes auch ist. Und Gott wohnte jetzt dort und hatte seine Wohnung also eingeweiht mit Feuer. Und jetzt war die Stiftshütte der Ort, an dem man Gott speziell begegnen konnte. Nicht, dass Gott nicht überall wäre, aber das war der speziell definierte Ort, an dem Gott gesagt hat, hier kann man ihm begegnen. Nachdem dieser Ort in Eden verloren ging, gab es jetzt wieder einen, wo man zu Gott kommen konnte. Und deswegen wird dieses Zelt auch das Zelt der Begegnung genannt. Kommen wir so zum dritten Tempel, zwar dem salomonischen Tempel, das ein festes Haus als Tempel gebaut wurde. War nämlich, als das Volk Israel dann in seinem Land auch ankam, hat es dann diesen mobilen Tempel nicht mehr gebraucht. Ja, war ja tatsächlich auch ein Zelt aus Leder und so weiter, das dann auch irgendwann nicht mehr ganz so intakt war. Und der König David wollte Gott jetzt ein richtiges Haus bauen, ein festes Haus vor Ort. Und da lesen wir in 1. Chronik 17 Folgendes, ja, von diesem Wunsch Davids und dann auch, was Gott ihm antwortet. 1. Chronik 17, Vers 11 bis 14. Wird zuerst der Wunsch Davids beschrieben zu Gott im Gebet, aber dann antwortet Gott auch dem David. Und sagt ihm, es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, also wenn du alt bist und stirbst, wenn deine Tage erfüllt sind, sodass du zu deinen Vätern hingehst, dann werde ich deinem Nachkommen nach dir, dann werde ich deinen Nachkommen nach dir auferstehen lassen, der von deinen Söhnen sein wird. Und ich werde seine Königsherrschaft festigen. Der wird mir ein Haus bauen und ich werde seinen Thron festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein und ich will meine Gnade nicht von ihm weichen lassen, so wie ich sie von dem habe weichen lassen, der vor dir war. Und ich will ihm Bestand geben in meinem Haus und in meiner Königsherrschaft auf ewig. Und sein Thron soll feststehen für ewig. Hier wird zum David gesagt, David, du wirst diesen Tempel nicht bauen, aber dein Sohn wird ihn bauen. Sein Sohn war der Salomo, der dann dieses Haus auch gebaut hat. Aber dieser Text hier, der blickt noch auf einen späteren, größeren Sohn, auch von dem David hin, wo das Ganze dann wirklich auch in Ewigkeit sein wird. Ja, der Salomo hat es gebaut, weil er, um auch auf das hinzuweisen, was Gott dann später noch im größeren, im wichtigsten Sohn Davids, im wichtigsten Nachkommen Davids getan hat, nämlich im Herrn Jesus, der nämlich den Tempel gebaut hat. Und als Salomo dann diesen irdischen Tempel aber baut, heißt es in 2. Chronik 7, in den ersten 3 Versen, dass dieses Haus eingeweiht wurde. Wie ist es passiert? Da heißt es, und als Salomo zu Ende gebetet hatte, da fuhr das Feuer vom Himmel herab und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Und die Priester konnten nicht in das Haus des Herrn hineingehen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Und alle Söhne Israels sahen das Feuer herabfahren und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus. Da knieten sie mit dem Gesicht zur Erde auf das Pflaster nieder und beteten an und sie priesen den Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade wird ewig. Auch dieses Haus wird mit Feuer eingeweiht von Gott, wie schon damals bei der Stiftshütte. Aber auch danach sehen wir leider wieder, wie das Volk Israel im allergrößten Teil zeigte, dass sie nicht zum wahren Volk Gottes gehörten, weil sie keinen Glauben hatten, Gott nur zur Sünde reizten und einfach nicht so lebten, wie es Gott gefiel. Und Gott hat sie gerichtet und hat sie von anderen Völkern auch verschleppen lassen, sodass sie nicht mehr in ihrem Land wohnen durften. Und Gott hat diesen Tempel, dieses Steinhaus zerstören lassen, wie schon damals bei der Stiftshütte, die hat er auch zerstören lassen und auch bei Eden. Gott hat es alles zerstören lassen, auch jetzt diesen irdischen Tempel, weil auch das Volk, als es selbst in seinem Land war und es ihm so gut ging, den Herrn verlassen hat. Und jetzt gab es wieder keinen speziellen Ort der Begegnung mit Gott. Und so ist es bei den Menschen, ja. Das ist so bei diesem Begegnungsort jetzt schon das dritte Mal, wo Gott es immer wieder zeigt. So ist es bei euch Menschen. Ihr schafft es nicht, in meiner Gegenwart zu bleiben. Ihr könnt nicht zu mir kommen. Ihr seid Sünder, ich bin der Heilige Gott, das passt nicht zusammen. Auch wenn ich immer wieder diesen Ort mache und euch ein Opfer einsetze, sodass ihr überhaupt kommen könnt. Ihr schafft's nicht. Es geht nicht. Und selbst als dann, das ist so dieser vierte Tempel, ja, als dann nach 70 Jahren Exil dieser Tempel wieder aufgebaut wurde unter Zerubabel, da war es nicht dieser Ort. Und das lesen wir sogar in der Bibel in Esra 6, Vers 16. Können wir es nachlesen? Da heißt es, als dann dieser Tempel wieder aufgebaut wurde und die Söhne Israel, die Priester und die Leviten und die übrigen Söhne der Weggeführten feierten die Einweihung dieses Hauses Gottes mit Freuden. Aber wisst ihr, was da nicht steht? Es steht nichts von einer Erfüllung Gottes. Es steht nichts von Feuer, es steht nichts von der Gegenwart Gottes. Gott hat hier gezeigt, die Erfüllung seines Ortes, die steht aus. Die kommt noch. Dieser Tempel, den hat Gott nicht mit Feuer erfüllt. Ja, der Herr Jesus hat später gesagt, es ist das Haus seines Vaters. Es war deswegen jetzt nicht ungültig. Aber Gott zeigt hier schon, da wartet noch was. Da kommt noch was. Ich habe es bisher immer mit Feuer erfüllt. Ich werde es wieder mit Feuer erfüllen. Das kommt noch. Und dann kommen wir im Neuen Testament dazu. Zum wahren Tempel. Wir hatten bisher den Gartentempel, wir hatten den mobilen Tempel, wir hatten diesen festen Tempel, wir hatten den zweiten Tempel und kommen jetzt zum wahren Tempel. Zu dem Tempel, der permanent angekündigt war durch die vorherigen Tempel. Und das ist was? Der Herr Jesus. Jesus Christus selbst ist dieser wahre Tempel, der angekündigt war. Ja, den Mose schon im Himmel gesehen hatte. Nachdem nämlich Gott den zweiten Tempel nicht mit seiner Herrlichkeit erfüllt hatte, ist eigentlich, wenn man so Bibel liest, ist die Erwartung da. Ja, also wenn man jetzt mal speziell wirklich so dieses Thema verfolgt, ja, da fehlt was. Wann kommt es? Und dann kommt Jesus Christus, von dem es heißt, dass er unter uns zeltete. Dass er dieses Zelt der Begegnung wieder aufgerichtet hat in ihm. Ja, dass Gott jetzt unter uns zeltet, dass Gott Mensch wird. Und es heißt dann im Neuen Testament, in Johannes 1, Vers 14, heißt es von ihm, und das Wort, Jesus Christus, er wurde Fleisch, ja, er hat Fleisch angenommen. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, oder genauer übersetzt, und zeltete unter uns. Gott hat sein Zelt bei uns Menschen aufgeschlagen. Das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Er ist das Zelt als dem Ort der Begegnung, an dem man jetzt Gott begegnen kann, wie schon in der Stiftshütte, diesem Zelt der Begegnung. Und kurz drauf heißt es dann in Johannes 2, was er von sich selbst sagt. Johannes 2, Vers 19 bis 22 antwortet Jesus seinen Gesprächsgegnern und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden zu ihm, weil er stand in Jerusalem vor diesem prächtigen, zweiten Tempel, den der Herodes dann noch viel prächtiger gemacht hatte, gigantisch ausgebaut hatte, ein riesiges Bauwerk, größer wie es damals von Salomo war. Vor dem stehen sie, und dann sagen die Juden zu ihm: 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferweckt war, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Jesus steht vor diesem Steintempel und sagt, dass er der Tempel ist. Und sagt, wenn ihr diesen Tempel hier abbrecht, wenn ihr mich tötet, werde ich diesen Tempel in 3 Tagen wieder aufrichten. Ich werde wieder auferstehen nach 3 Tagen, denn ich bin der Tempel Gottes. Der Ort, an dem du Gott begegnen kannst. Die Frage, wo gehst du hin? Zu welchem Ort? Wo willst du Gott begegnen? An irgendeinem Ort in dieser Welt, ob das jetzt ein Steintempel ist oder sonst was? Nein, Jesus sagt, es gibt nur einen einzigen Ort und der bin ich. Die Leute um ihn her haben es nicht verstanden. Aber der Tempel aus Steinen, das sollte nur eine Vorschattung sein auf das Eigentliche. Er sollte auf was hindeuten. Mose hat es auf dem Berg schon gesehen, Jesus Christus als den Tempel. Und dieser Tempel war jetzt Mensch geworden, um uns somit den wahren Tempel zu zeigen, den wahren Ort, wo man Gott für immer begegnen kann, der auch nicht mehr abgebrochen wird, der einmal abgebrochen wurde, dann aber nach 3 Tagen wieder aufgebaut wurde und seitdem für immer da ist und dann nicht mehr zerstört werden kann, wie es ein Steinhaus oder ein Zelt kann. Ein Tempel ist ein Ort der Begegnung mit Gott. Und Jesus Christus ist dieser Ort, und zwar der wahre und der einzige Ort, an dem man Gott begegnen kann. Was wir nicht schaffen seit Eden, das geht in diesem Tempel. Wir schaffen es nicht zu Gott, aber Gott kam zu uns. Er war ein Mensch geworden. Und jetzt können wir in Gemeinschaft mit Gott sein. Und jetzt gibt es noch ein weiterer Tempel in der Bibel beschrieben. Und zwar der wahre irdische Tempel. Der wahre Tempel ist Jesus Christus, aber es gibt auch trotzdem noch einen wahren irdischen Tempel. Und das ist die Gemeinde. Und da kommen wir jetzt so langsam auch Pfingsten auf die Spur. Weil Jesus Christus ist ja in den Himmel aufgefahren. Ja, was war vor 10 Tagen? Hatten wir auch einen Feiertag, gell? Himmelfahrt. Ja, warum ist der 10 Tage vorher? Weil es eben in der Bibel genau so berichtet wird, dass das 10 Tage vor Pfingsten war. Genau 10 Tage vorher ist Jesus in den Himmel aufgefahren vor Pfingsten, hat sich wieder zur Rechten Gottes gesetzt, um über diese Welt zu herrschen. Das heißt, ist der Tempel jetzt wieder gegangen? Haben wir jetzt wieder keinen Ort mehr? Zumindest auf dieser Welt, wo wir Gott begegnen können? Doch. Er hat gesagt, es soll weiterhin auch auf diese Welt einen wahren Tempel geben, einen Ort, wo man ihm begegnen kann. Und zwar ist es jede Person, die zu Jesus Christus gehört. Es ist seine Gemeinde, ja, als die ja sein Leib ist, sein Körper, der sichtbare Teil Jesu auf dieser Welt. Das ist die Gemeinde, das ist jede einzelne Person, die zu Jesus Christus gehört. Das bist du, wenn du ein Kind Gottes bist. Der Repräsentant Jesu auf dieser Welt, der sichtbare Teil Jesu auf dieser Welt. Durch dich soll man den wahren Tempel sehen. Und hier kommen wir zur Bedeutung von Pfingsten, was ich euch zum Schluss noch aufzeigen will. Und an Pfingsten wurde die Gemeinde als das Volk Gottes zum Leib Jesu gemacht. Ja, die Gemeinde wird der wahre Tempel Gottes, in dem Gott wohnt und in dem man Gott begegnen kann. Und was ist dann genau so passiert, wie schon damals bei der Stiftshütte und wie damals auch beim ersten Tempel? Was ist passiert, als Gott diesen Tempel eingeweiht hat, als er das Volk Gottes zu diesem Tempel gemacht hat, weil er gesagt hat, diese ganzen irdischen Vorschattungen, die haben jetzt ein Ende, wenn mein Sohn da ist. Was ist dann passiert? Wir haben es vorhin gelesen, Apostelgeschichte 2, Vers 3. Da erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Als Gott die Gemeinde zu seinem Tempel gemacht hat, zu dem speziellen Ort der Begegnung mit ihm, da hat Gott diese Gemeinde erfüllt und hat sie zu seinem Ort gemacht, wieder mit Feuer, wie schon damals. Ist die Erfüllung der Gemeinde mit Feuer und zeigt, hier ist der wahre irdische Tempel in meinen Kindern. Und deswegen heißt es in 1. Korinther 3, Vers 16, auch von der Gemeinde, Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Die Gemeinde ist Gottes Tempel. Hier wohnt jetzt Jesus Christus sichtbar auf dieser Erde. Die Gemeinde ist jetzt der Tempel nach der Stiftshütte und auch nach dem Steintempel, die in Schatten darauf waren. Ein Schatten, ein Bild, eine Vorschattung. Und wer zu Jesus Christus gehört, in dessen Körper wohnt Gott leibhaftig. Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn in euch Gott wohnt, ihr der Wohnort Gottes seid. Was das für ein Privileg ist, was für eine gewaltige Aussage. Und deswegen heißt es auch in 1. Petrus 2, in den Versen 4 und 5, dass wir zu ihm, zu Jesus kommen sollen als zu einem lebendigen Stein. Ja, Jesus ist nämlich dieser lebendige Tempel, dieser lebendige Stein, der von Menschen zwar verworfen wurde, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. Und deswegen lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. In Jesus bist du nicht nur der Tempel, du bist auch dieser Priester, dieses heilige Priestertum. Du bist ein geistliches Haus und jeder Einzelne soll in diesem weltweiten geistlichen Haus ein Stein sein, ein fester Bestandteil, der zu diesem herrlichen Bau dazu beiträgt. Weil Jesus Christus der lebendige Eckstein dieses geistlichen Tempels ist, wird auch jeder, der zu ihm gehört, ein Teil davon werden. Man gehört zu Gottes Bauwerk in dieser Welt, zu Gottes Tempel. Und an Pfingsten ist genau das zum ersten Mal passiert. Auch davor sind Menschen schon wiedergeboren worden und hatten den Heiligen Geist. Aber an Pfingsten ist dann zum ersten Mal das passiert, dass die Jünger zum Leib Jesu, zu seinem Tempel wurden. Das, was heute ganz einfach in der Wiedergeburt passiert. Wenn ein Mensch durch Glauben an Jesus in Gottes Familie geboren wird. Ja, lesen wir auch im 1. Korintherbrief, und zwar in Kapitel 12, heißt es im Vers 13, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. In diesem einen Geist, im Heiligen Geist, wird man zu diesem Leib getauft. Ja? Und er sagt es hier, wir sind das geworden, das ist Vergangenheit, das passiert bei der Wiedergeburt. Wenn du gläubig wirst, passiert es. Was bei denen damals, als sie als Gemeinde dazu gemacht wurden, eben dann zum ersten Mal passiert ist, auch wenn sie davor schon wiedergeboren waren. Deswegen meine Frage zum Schluss an dich. Hast du das erlebt, was am Pfingsten zum ersten Mal passiert ist? Bist du durch den Heiligen Geist getauft worden in den Leib Jesu? Gehörst du zur Gemeinde Jesu? Ja, nicht aber nur speziell hier, zu uns hier. Ja, wir sind ein Teil dieser Gemeinde. Aber ich meine die gesamte Gemeinde, das Volk Gottes. Gehörst du dazu? Bist du ein Christ, ein Nachfolger Christi? Zwar durch Umkehr von den Sünden und Hinwendung im Glauben an Jesus Christus allein, dass er am Kreuz all meine Schuld vor Gott bezahlt hat und mich deswegen vor Gottes Gericht retten kann? Der Johannes der Täufer hat über solche Leute gesagt, er, Jesus Christus, wird sie mit heiligem Feuer taufen. Er wird sie mit Feuer taufen, er wird sie zu seinem Tempel machen und in ihnen Wohnung nehmen. Es geht allein in Jesus Christus, nicht aus uns. Die Geschichte hat gezeigt, wir schaffen es nicht, zu Gott zu kommen. Aber er kam zu uns. Deswegen an Pfingsten taufte der Heilige Geist die Gemeinde in den Leib Jesu hinein. Und sie ist seitdem Gottes Tempel, auf die die ganzen irdischen Abbilder schon als eine Vorschattung hingedeutet haben. Das heißt, in jedem einzelnen Gläubigen wohnt Gott in seiner ganzen Fülle. Du hast dann alles, was du brauchst. Die ganze Fülle Gottes in dir leibhaftig. Auf was lebt man denn jetzt als Christ hin, noch in dieser Welt? Auf den letzten Tempel, den ewigen Tempel. Es wird noch ein letzter Tempel in der Bibel beschrieben, zu dem ich einfach nur noch einen Vers zum Schluss vorlesen will. Oder nee, ich habe ihn schon gelesen. Vorhin, Offenbarung 21, Vers 22. Könnt ihr heute einfach mal für euch noch durchlesen, die letzten beiden Kapitel der Bibel, Offenbarung 21 und 22, gesamt beschreiben jetzt wieder so einen gartenähnlichen Tempel, wie schon in Eden, wo es wieder den Baum des Lebens gibt, den Strom des Lebens und so weiter. Diesen letzten Tempel, wo man wohnen darf. Für immer. Ohne Geschrei, ohne Leid, ohne Tod, ohne Schmerz. Weil Gott ist dann der Tempel. Es wird sich dort in allem um Gott drehen und somit herrlich sein. Besser als in Eden. Viel besser. Weil es wird auch keinen Baum der Erkenntnis mehr geben. Es wird nie mehr einen Grund geben, rausgeworfen werden zu können. Es wird auf ewig die gnädige Gegenwart Gottes sein. Amen.